Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Wenn sich Menschen nicht in unsichere Schlauchboote setzen und nicht Geld an Schlepper zahlen, dann ist das schon mal eine gute Sache. Legale Wege der Flüchtlingsmigration per Flugzeug, ein Thema in dieser Podcast-Version des Updates. Und da gibt es das Beispiel der humanitären Korridore.
Das sind praktisch humanitäre Visa. Die werden sozusagen in den Auslandsvertretungen schon ausgestellt. Das heißt, die reisen praktisch mit einem Visum in Italien ein. Und wenn sie dann in Italien sind, dann werden sie dort den Asylantrag beantragen können.
Außerdem sprechen wir über ein finanzielles Ärgernis. Immer da, wo man schlecht mit Karte zahlen kann, so auf Partymeilen oder in der Nähe des Waldseeschwimmbads, da stehen sie, diese Bargeldautomaten von komischen Anbietern wie der Reisebank oder IC Cash. Abheben kostet da viel Geld. Es ist ein Geschäft, das sich lohnt.
Vor 10 Jahren, da gab es von diesen unabhängigen Automaten nur 1.500. Heute sind es schon 4.000 oder über 4.000.
Darüber sprechen wir. Und ein weiteres Geschäft, das zunimmt in den Innenstädten, Carsharing. Eigentlich ja gut, ne? Sich so ein Auto zu teilen, keins mehr zu kaufen. Kollegen der ARD haben aber bei der Recherche viele Nachteile dieser geteilten Autos entdeckt.
Das Problem dabei ist, dass die vor allem in den Innenstädten verfügbar sind. Und da sagen Experten, das fördert eben eher Bequemlichkeitsmobilität. Das heißt, das zieht potenziell Leute aus dem ÖPNV raus.
Und damit wird das Stauproblem in vielen Städten natürlich auch weiterhin nicht gelöst. Und freut euch schon mal auf diesen Lockruf.
Wir rufen immer komm, komm, Waldi, komm, komm.
Komm, komm, Waldi, komm, komm. Was dahinter steckt, auch das hört ihr im Update-Podcast vom 30. Juli 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Flucht. Nicht gefährlich per Schlauchboot über das Mittelmeer, sondern ganz legal und sicher per Flugzeug. Das geht. Nach Italien nämlich. Während Politiker noch darum ringen, wie die Migrationskrise zu lösen ist, da haben christliche Organisationen ihre ganz eigenen Antworten schon gefunden. Sie haben sogenannte humanitäre Korridore geschaffen, über die bereits 1.800 Menschen aus Eritrea, aus Somalia, aus Syrien und dem Südsudan nach Italien gelangt sind, mit einem Visum in der Tasche. ARD-Fernsehkorrespondentin Ellen Trapp hat darüber eine Doku gemacht, die heute Abend im Ersten läuft. Ellen, was für Menschen sind das, die über diese humanitären Korridore nach Italien geflogen sind? Wie wurden die ausgewählt?
Das sind besonders schutzbedürftige Menschen. Das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, hat da einen Katalog erarbeitet, wer zu diesen besonders schutzbedürftigen Menschen zählt. Das sind alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern, das sind Opfer von Folter, das sind Menschen, die eben medizinische Betreuung brauchen, weil sie eben krank sind, sowohl körperlich als auch geistig möglicherweise Hilfe brauchen. Und die werden in intensiven Gesprächen, in Interviews ausgesucht. Davon gibt es mehrere hintereinander. Und man muss sich das eben so vorstellen, dass die zuständigen Helfer von, in diesem Fall im Fall von Äthiopien, eben Caritas Italien und der katholischen Gemeinschaft Sant'Egidio, nach Äthiopien reisen, sich in den verschiedenen Flüchtlingsheimen im Land umschauen und mit den Leuten reden, um dann eben nach diesem Kriterienkatalog auszusuchen, wer sicher und eben legal, menschenwürdig nach Italien geflogen werden soll.
Und was sind das für Visa, die da bekommen? Von wem sind die ausgestellt?
Das sind praktisch humanitäre Visa. Die werden sozusagen in den Auslandsvertretungen schon ausgestellt. Also Italien hat ja diesen humanitären Korridor mit dem Libanon und Äthiopien in diesem Fall. Und das heißt, die reisen praktisch mit einem Visum in Italien ein. Und wenn sie dann in Italien sind und an Ort und Stelle, also es ist vorher klar, in welche Stadt diese Menschen gebracht werden und wer sie dort betreut, dann werden sie dort den Asylantrag beantragen können. Und das Gute eben an diesem humanitären Korridor ist, dass die Ankunft in der neuen Heimat Italien eben so verläuft, dass die Menschen sofort eine Patenfamilie haben oder eben auch Gemeindemitglieder, die sich um die Menschen kümmern, dass es einen Sprachkurs gibt und dass sie relativ schnell, sobald sie eben der Sprache mächtig sind, auch anfangen können zu arbeiten. Also sie müssen nicht den Asylbescheid abwarten, sondern können gleich loslegen. Und die Idee dahinter ist eben, dass die Integration viel schneller vonstatten geht so.
Aber müssen Sie trotzdem noch befürchten, dass am Ende der Asylantrag abgelehnt wird oder ist es relativ sicher, dass Sie bleiben dürfen?
Also befürchten müssen Sie es natürlich, weil es nicht ist sicher, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Asylantrag abgewiesen wird, ist relativ gering.
Jetzt gibt es ja in Italien eine neue italienische Regierung. Dieses Programm kommt noch aus der alten Zeit. Wie findet die jetzige italienische Regierung das?
Tja, das haben wir uns natürlich alle gefragt, weil der Weg zur neuen Regierung war natürlich lang. Und das heißt auch während unserer Dreharbeiten, als wir in Äthiopien waren und wir uns gefragt haben, wer wird bloß die Wahl gewinnen und dann, wie wird sich wohl die Regierung zusammensetzen. Und als dann klar war, dass Matteo Salvini, der von der rechtsextremen, fremdenfeindlichen Lega kommt, dann Innenminister wird und diese Flüchtlingspolitik, die er nun gerade betreibt, so hart argumentiert mit Abschottung und dass er eben niemanden mehr ins Land lassen möchte, der via Schlauchboot sozusagen von Libyen nach Italien kommt. Da war die Sorge schon groß, aber kurz vor Beendigung unseres Filmprojekts sozusagen im Schnitt gab es dann nochmal die Möglichkeit, mit ihm darüber zu sprechen und da hat er zumindest uns erzählt, dass er den humanitären Korridor gut heißt, weil eben diese Menschen schutzbedürftig seien und dementsprechend auch legal ins Land kommen sollen und denen auf jeden Fall der volle Schutz auch zur Verfügung stehen soll.
ARD-Fernsehkorrespondentin Ellen Trapp über humanitäre Korridore.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das erkennen wir doch sofort, oder? Wenn jemand fake-mäßig lacht vor uns. Also das Lachen nicht ehrlich ist, nicht aus dem Herzen kommt. Das sehen wir. Wir haben heute über eine neue Lachstudie gesprochen, hier in Deutschlandfunk Nova, in der US-Kommunikationswissenschaftler bewiesen haben, dass wir alle, egal welcher Nationalität, echtes, spontanes Lachen von Fake-Lachen unterscheiden können. Und interessant dabei, Teilnehmer der Studie aus kleineren, weniger industrialisierten Ländern, die waren dabei sogar noch erfolgreicher im Erkennen der falschen Lacher. Die Forscher vermuten, dass dort soziale Beziehungen wichtiger sind und die Menschen dadurch vielleicht auch ein besseres Gespür für emotionales Verhalten haben. So, das Ergebnis dieser Studie ist halbwegs erwartbar. Allerdings, manchmal braucht man ja so ein gutes Fake-Lachen. Deswegen die Challenge an unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Magdalena Bienert heute. Wie können wir möglichst authentisch wirken beim Falschlachen? Welche Tricks hast du da gefunden?
Das war natürlich kein Problem für mich, das herauszufinden. Nee, also wir lachen ja wirklich am liebsten möglichst real, aber eben, wie du schon meintest, manchmal gerät man ja doch in so Situationen, in denen man was gar nicht lustig findet, aber trotzdem ein natürliches Lachen erwartet wird. Ja, zum Beispiel, wenn der Chef ein wenig lustigen Witz gemacht hat oder auch wenn man von der Familie so schaurig schöne Geschenke entgegennehmen muss. Also habe ich mir von einem Schauspieler deren Tricks verraten lassen, denn die müssen ja oft auf Knopfdruck lachen können. Und der erste Tipp ist dieser hier, sagt Fridolin Richter.
Das schlecht gefakte Lachen bleibt oben im Brustkorb. Das heißt, angenehm dümmlich ist das, aber man hört jeder sofort, dass es ein gefaktes Lachen ist. Das echte gefakte Lachen muss man natürlich dann einfach auch, wie man, wenn man richtig lacht, muss der Bauch wackeln. Also ist die Übung. Und wenn man das dann weiter übertreibt, das ist das ist ein sozusagen echtes Lachen.
Ich finde, er macht das super. Ich muss jetzt auch beim wiederholten Mal hören, mitlachen. Funktioniert doch gut, oder?
Ja, Hand auf den Bauch und dann versuchen so ein bisschen in den Bauch. Okay, ist notiert. Was kann man noch machen, um nicht als Fake-Lacher enttarnt zu werden? Also wie machen das die Promis auf den roten Teppichen zum Beispiel?
Ja, tatsächlich, wenn es eher so ums Lächeln geht bei Terminen oder so, dann kann man das auch vor dem Spiegel trainieren. Und unser fantastisches Gehirn, das merkt sich das dann auch noch, sagt Fridolin Richter.
Der normale Durchschnittsprominente muss natürlich den ganzen Tag mit einem Grinsen im Gesicht rumrennen und mega gut drauf sein. Wenn sie sagen, hallo, wie geht's, ich freue mich, prima, dann ist es auch so, man zieht die Backen hoch, grinst, dann entspannt man ein bisschen und hält es auf der Hälfte fest. Und das kann man, wenn es Not tut und eine Berlinale ran ist, dann kann man das den ganzen Tag durchziehen. Und es ist auch so, diese Übung, womit man sein Gehirn verarscht, das heißt, dass das Gehirn denkt, oh, der lacht ja, da ist er wohl gut drauf.
Das weiß man auch aus Studien, vor dem Spiegel sich selber anlächeln, das hilft wirklich auch gegen schlechte Laune.
Ja, weil man sich wahrscheinlich dabei auch ein wenig albern vorkommt. Und
kann ich auch sein.
Ich denn als Gegenüber einen unechten Lacher erkennen, auch wenn der aus dem Bauch heraus über einen Witz vermeintlich lacht?
Also das ist ganz interessant, weil unser Unterbewusstsein erledigt das ganz von alleine. Der Berliner Humanbiologe Carsten Niemitz hat dazu Testpersonen beim spontanen Lachen beobachtet und seine Auswertung der Lachenden ergab dann Folgendes.
Nicht, wie man meistens so liest, auch im Internet noch liest, das Auge muss mitlachen oder so, sondern es geht erstens darum, wie schnell das Vollbild in der Mimik da ist. Das muss innerhalb von einer halben Sekunde muss das ganz voll da sein. Wenn es länger ist als eine halbe Sekunde, dann sagt im Unterbewussten der das sieht, ach, du hast ja erst nachdenken müssen, ob du wirklich lustig sein willst. Und dann glaubt das nicht mehr.
Also Lachen faken ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man denkt.
Boah, schwierig. Also Timing dann auch noch eine wichtige Rolle. Warum ist denn Lachen so wichtig? Also gerade mit anderen, jetzt nicht nur allein vorm Spiegel.
Na, Lachen ist natürlich wahnsinnig sozial und verbindet diejenigen, die gemeinsam lachen. Aber, und das kennen wir wahrscheinlich alle noch vom Schulhof oder vom Klickengehabe, man kann sich auch mit Lachen ab- oder ausgrenzen, sagt der Humanbiologe.
Dadurch, dass man es laut äußert, kann man jetzt sagen, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Wenn zwei im Nebenzimmer lustig lachen und es kommt jemand rüber und sagt, was war denn lustig, und die sagen, ach, boah, egal, dann weiß der gleich, aha, die wollen mich nicht mitlachen lassen. Das heißt also, dass man das Lachen nicht nur für die soziale Bindung nehmen kann, sondern auch zur sozialen Abgrenzung.
Und ich erinnere mich noch gut daran, es ist ein Scheißgefühl, wenn die anderen kichern und du nicht.
Boah. Echt? Habe ich das mal erlebt? War immer der, der dann ausgegrenzt hat wahrscheinlich.
Ja, du warst immer der
Unsympath.
Der unsympathische Klassenheld.
Lachen verbindet oder grenzt ab und aus. Wissen wir jetzt, wenn das Lachen nur so hihihi-mäßig aus dem Brustkorb kommt, ist es ein Fake. Achtet auf euren Bauch, wenn ihr zwar fake lacht, aber es besonders authentisch wirken soll, haben wir jetzt gelernt von Magdalena Bienert, live zugeschaltet aus Berlin. Dankeschön.
Haha, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr kennt das alle am Wochenende, ihr seid feiern, in der Stadt irgendwo was trinken und ihr braucht dann dringend Bargeld, weil wir ja im bargeldlos Entwicklungsland leben in Deutschland. Die nächste Sparkasse ist sehr weit weg und deshalb geht ihr zu irgendeinem Automaten, an dem ihr fürs Abheben Gebühren bezahlen müsst. Und oft sind das unabhängige Geldautomaten, die jetzt nicht zu einem großen Bankinstitut gehören, die nehmen zu in deutschen Städten. Das Ganze scheint ein recht lukratives Geschäftsmodell zu sein. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Lukratives Geschäft, da werde ich sofort hellhörig. Könnte ich als Privatperson auch so einen Geldautomaten aufstellen und mit Abhebegebühren Kohle verdienen?
Ich fand das auch eine attraktive Idee, aber es geht leider nicht so einfach, wie wir uns das denken. Um überhaupt in Deutschland Zahlungsdienste anbieten zu dürfen, da brauchst du eine Erlaubnis von der BaFin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Da musst du eine Lizenz beantragen und das ist ziemlich aufwendig und auch ziemlich teuer.
Also es ist nicht eben mal einen Wisch ausfüllen und zack, habe ich die Lizenz zum Geld verteilen.
Nee, gar nicht. Also diese Lizenz ist eben die eine Möglichkeit. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Da suchst du dir eine kleinere Partnerbank, die so eine Lizenz schon hat. Die betreibt dann den Geldautomaten und du bist quasi dann nur der Geldautomaten-Manager, sage ich mal. Das machen aber längst nicht alle Banken. Und als Privatperson, wenn du da einen Bankautomaten irgendwie betreiben willst, da hast du auch eher schlechte Chancen und es ist auch nicht wirklich lukrativ für dich.
Du musst auch für Sicherheit sorgen, wenn du das Geld zu dem Automaten bringst.
Ja.
Ne? Ich höre raus, das mit dem eigenen privaten Bankautomaten ist eher schwierig, aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass unabhängige Bankautomaten zumindest in einigen Regionen in der Stadt zunehmen, oder nicht?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also die klassischen Filialbanken, die schließen ja schon seit einigen Jahren Filialen oder Zweigstellen und dadurch verschwinden eben auch Geldautomaten. Und in diese Lücke, da stoßen jetzt eben die unabhängigen Geldautomatenaufsteller. Das sind dann so spezialisierte Anbieter, zum Beispiel Cardpoint oder IC Cash oder das Bankhaus August Lenz. Da hast du meistens kein Konto oder so. Die stellen nur den Automaten auf. Vor 10 Jahren, da gab es von diesen unabhängigen Automaten nur 1.500. Heute sind es schon 4.000 oder über 4.000. Man muss jetzt natürlich auch sagen, bei rund 60.000 Geldautomaten in ganz Deutschland ist das nur ein Anteil von ungefähr 8%. Aber die Zahl nimmt eben zu.
Und es kann auch richtig teuer werden, wenn ich da Geld abhebe. Gibt es da einen Höchstbetrag?
Höchstbetrag gibt es nicht. Die Gebühr, die unterscheidet sich von Standort zu Standort und teilweise sogar auch von der Tageszeit her. Bei manchen Automaten ist es so, da kannst du tagsüber relativ günstig abheben und abends, wenn du nicht mehr so viele Alternativen hast und auch mehr, ja ich sag mal, Leute, die feiern gehen, unterwegs sind, dann ist es teurer. Vor allem auch an Touristenorten, also an Bahnhöfen oder eben an Partymeilen, da sind die Gebühren teilweise auch deutlich höher. Stiftung Warentest, die hatte Ende 2016 mal einen Test gemacht und da musstest du an manchen Geldautomaten bis zu 8 € für eine einzige Abhebung zahlen.
Worauf muss ich denn achten, wenn ich wirklich mal an so einem Geldautomaten Geld abheben muss, damit ich so hohe Gebühren beim Geldabheben vermeide?
Also grundsätzlich solltest du bei jedem Automaten, egal ob unabhängig oder nicht, erstmal wissen, zu welchem Bankenverband deine Girocard gehört.
Ja.
Da kannst du nämlich innerhalb von dem Verbund kostenlos ja abheben, sonst musst du ja auch, wenn du Sparkassenkunde bist, bei der Deutschen Bank auch bezahlen. Und dann gibt es aber auch Unterschiede bei Giro- und Kreditkarten. Das hat mir Uwe Döhler, der ist Finanzexperte bei der Stiftung Warentest, erklärt.
Der Unterschied zwischen der Girocard und der Kreditkarte ist, dass bei der Girocard der Geldautomatenbetreiber den Preis bestimmt. Den muss er Ihnen auch anzeigen, wenn Sie da in den Geldautomaten geht. Bei der Kreditkarte ist es aber der Kartenherausgeber. Da nimmt nicht der Geldautomat das Geld, sondern die kartenherausgebende Bank bestimmt den Preis.
Heißt, wenn du eine Kreditkarte hast, mit der du überall kostenlos abheben kannst, dann kannst du relativ sicher sein. Da brauchst du bei keinem Automaten Geld bezahlen. Mit der Girocard geht das eben nicht.
Aber bei der Girocard muss mir schon vorher angezeigt werden, ob Gebühren anfallen oder nicht.
Genau, das hat Uwe Döhler ja eben auch schon angesprochen. Allerdings muss man da auch wirklich sehr genau gucken. Vor allem bei den Geldautomaten von den unabhängigen Anbietern.
Erscheint dann auf dem Display ein riesig langer Text und ganz klein und versteckt steht dann, das kostet hier 4,99. Also das kann man sehr viel deutlicher machen. Also die Chance, dass man es bei solch einem freien Automatenbetreiber überliest und sich dann hinterher wundert, dass das abgebucht wird, ist größer.
Wenn man das jetzt alles vermeiden und auf Nummer sicher gehen will, dann hebt man woanders ab. In vielen Discountern oder auch an Tankstellen kannst du ja mittlerweile per Cashback-Verfahren Geld abheben. Wenn du da was einkaufst, ab 20 Euro Warenwert kannst du oft bis zu 200 Euro kostenlos Geld abheben. Und mittlerweile gibt es auch einige Banken, die bieten so eine App an. Die kooperiert dann mit dem Startup barzahlen.de und da bekommst du dann einen Barcode auf dein Handy geschickt und dann kannst du in manchen Geschäften eben auch kostenlos Geld abheben. Das ist aber noch nicht so weit verbreitet, muss man sagen.
Dauert noch ein paar Jahre. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Dankeschön, Ralf Klein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
13 Jahre wenig Schlaf, 13 Jahre zig Termine pro Tag, 13 Jahre lang in Flugzeugen und Limousinen durch die Welt reisen und 13 Jahre lang auch beschimpft werden und selten mal ein Danke bekommen. So ist das als Bundeskanzlerin seit 13 Jahren. Christian Lindner hat in einem Interview mit der Bild am Sonntag gesagt, Angela Merkel, die sei nach 13 Jahren erschöpft. Das habe mit der Länge der Amtszeit zu tun. Er fordert, dass Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen bei uns maximal 8 bis 10 Jahre regieren sollen und nicht, wie bisher, bis ins Endlose, wenn sie denn wiedergewählt werden. Aber warum gibt es eigentlich bei uns keine Maximalamtszeit für den Regierungschef oder die Chefin? Sprechen wir drüber mit Maria Türk, Politikwissenschaftlerin an der Humboldt-Uni in Berlin. Hallo.
Hallo.
Maria, im Grundgesetz steht zwar, wie und durch wen BundeskanzlerInnen gewählt werden, aber nicht, wie oft in Folge sie regieren dürfen. In vielen anderen Ländern ist die Zeit beschränkt. Warum bei uns nicht?
Im Gegensatz zu präsidialen Systemen, wo wir diese Beschränkung der Regierungsoberhäupteramtszeit überhaupt nur kennen, wird bei uns die Person nicht direkt vom Volk gewählt, sondern vom Bundestag oder besser gesagt der Mehrheit der Mitglieder des Bundestags. Und das ist der wichtige Punkt. Im Präsidialsystem wird eine Person für eine feste Amtszeit gewählt. Und das hat zwei wichtige Folgen. Zum Ersten ist es so, dass Präsidenten während ihrer Amtszeit überhaupt nicht abgewählt werden können vom Parlament, nur weil das Parlament mit der politischen Arbeit des Präsidenten nicht mehr zufrieden ist. Wie wir es zum Beispiel in Deutschland mit dem konstruktiven Misstrauensvotum kennen. Sie können nur durch so Impeachment-Verfahren abgewählt werden und das setzt voraus, dass sie schwere Verbrechen begangen haben. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass wir in parlamentarischen Systemen Parteien wählen und nicht Personen. Und gerade dieser Personenkult im Präsidialsystem schneller zu diktatorischen Transformationen führen kann. Es gibt natürlich einen Grund, warum Erdogan die Türkei von einem parlamentarischen System zu einem präsidentiellen System umgewandelt hat zum Beispiel. Und genau, dass solche Transformationen nicht passieren, wurde die Amtszeitbeschränkung überhaupt eingeführt im Präsidentialsystem. Im parlamentarischen System versucht das Parlament, diese Entwicklung zu verhindern, indem der Regierungschef so lange bleibt, bis die parlamentarische Mehrheit sich verändert hat.
Aber ist das denn so, dass im parlamentarischen System tatsächlich nur Parteien gewählt werden? Weil eigentlich, wenn du an der Wahlurne stehst, entscheidest du dich dann doch eher bei einer Bundestagswahl zumindest für eine Person. Und da ist es natürlich auch so, dass jetzt gerade solche Stimmen laut werden, wie von Herrn Lindner, aber das ist ja nicht der Einzige, der das sagt, sagen, ja, es ist vielleicht ein bisschen lang, 16 Jahre.
Also tatsächlich ist es so, dass die Parteiidentifikation immer noch ein viel wichtigerer Grund ist, warum man sich bei der Bundestagswahl für Partei A oder Partei B entscheidet, als die Person per se. Aber die Person spielt natürlich eine große Rolle dafür, wie die Partei wahrgenommen wird. Mhm. Und da hat Merkel natürlich einen besonderen Punkt auch getroffen. Gerade nach Merkels zweiter Amtszeit, also in 2013, hatte so eine 2/3 Zustimmung in der deutschen Bevölkerung. Also selbst bei Personen, die gar nicht sich der CDU angehörig fühlten, hatte sie eine große Zustimmung. Und auch mittlerweile immer noch, trotz sinkender Zustimmung, ist sie die zweitbeliebteste Politikerin nach Olaf Scholz. Und das bei fast allen Parteianhängern, außer bei den Parteianhängern der AfD. Das führt natürlich dazu, dass die CDU einfach anders wahrgenommen wird durch ihre Person. Trotzdem wählt die Bevölkerung ja die CDU und nicht Angela Merkel per se.
Das ist richtig. Wenn jetzt zum Beispiel klar ist, dass nach maximal 8 Jahren, 10 Jahren Schluss ist, wie zum Beispiel in den USA, verändert das auch nicht ein wenig das Nachwuchsprogramm in den Parteien, sage ich mal? Werden dann schneller Leute nach oben gespült, die dann irgendwann übernehmen könnten?
Absolut. Die Chancen sind viel stärker für Nachwuchspolitikerinnen, wenn es klar ist, dass die regierende Person nicht auf ewig regieren kann. Und das bringt neue Dynamiken und das bringt wichtige Anstöße für die Partei, aber auch für das gesamte demokratische System. Auf der anderen Seite muss das nicht immer gut sein, weil gerade parlamentarische Erfahrung oder auch Regierungserfahrung natürlich auch wichtige Faktoren sind, wenn es um die Stabilität für eine Person oder für eine Demokratie, für eine Regierung geht. Besonders bei internationalen Verhandlungen sehen wir das. Anerkennung und sich gegenseitig kennen, sich gegenseitig zu vertrauen, auch eine große Rolle spielen bei Verhandlungsstärke für ein Land.
Das muss man sich ja auch alles erstmal erarbeiten über die Jahre. Aber Christian Lindner begründet seine Forderung ja auch damit, dass es keinen Fortschritt mehr gäbe und keine neuen Ideen. Auf der anderen Seite dauert es ja aber auch, bis es Veränderungen gibt, die wirklich sichtbar sind. Also im Zweifel hätte dann die Kanzlerin, der Kanzler gar nichts mehr von all den Reformen, die derjenige, diejenige angestoßen hat.
Ganz genau. Natürlich hat Christian Lindner nicht Unrecht. Neues Personal bringt neue Impulse und das ist wichtig. Aber natürlich ist es auch so, dass wenn ich keinen Anreiz habe, weil ich noch nicht nochmal wiedergewählt werden kann, dann werde ich mir nicht so viel Mühe geben beim Regieren. Und das sieht man übrigens in präsidentiellen Systemen auch, dass zum Ende der Wahlperiode, wenn man nicht wiedergewählt werden kann, weniger große Reformen stattfinden. Also dieser Anreiz ist auch ein guter Anreiz für gutes Regieren.
Maximalzeit für Kanzlerinnen und Kanzler in Deutschland, das fordert FDP-Chef Christian Lindner. Maria Türk, Politikwissenschaftlerin aus Berlin, hat das für uns eingeordnet hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir können ja einfach mal zusammen träumen von einer Welt, in der wir aus dem Haus gehen und uns das Auto auf der Straße einfach aussuchen können, weil die meisten Autos einfach von Carsharing-Anbietern sind. Wer sich da noch ein eigenes kauft, der ist echt bescheuert. Das lohnt sich nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn es wirklich flächendeckend überall so wäre. Davon sind wir aber weit entfernt, weil es einfach zu wenige von den Carsharing-Autos gibt und dazu wirklich auch nur in den Städten. Wenn es das wirklich überall gäbe, wäre das natürlich ein Mega-Konzept. Momentan ist es eher kontraproduktiv, hat ARD-Reporter Heiner Hoffmann mit seinen Kollegen oder mit seinem Kollegen Achim Reinhardt zu Carsharing recherchiert. Denn gegen Stau und gegen Parkplatznot hilft dieses Konzept momentan eher nicht. Carsharing also nicht so toll. Heiner Hoffmann, wieso nicht?
Ja, zumindest ein Teil des Carsharings wird durchaus kritisch gesehen, nämlich vor allem das Free-Floating-Carsharing. Das sind Anbieter wie DriveNow oder Car2Go. Das sind die Autos, die in den Städten rumstehen, die man per App buchen kann, irgendwo am Straßenrand damit fährt und die dann einfach in einer beliebigen Parklücke wieder abstellt und weitergeht. Das Problem dabei ist, dass die vor allem in den Innenstädten verfügbar sind, also in Berlin zum Beispiel innerhalb des S-Bahn-Rings. Und da sagen Experten, das fördert eben eher Bequemlichkeitsmobilität. Das heißt, das zieht potenziell Leute aus dem ÖPNV raus, sprich aus Bus und Bahn, die dann sagen, ich gehe jetzt mal nicht bis zur nächsten Haltestelle, ich nehme mir einfach so ein DriveNow und fahre damit bis genau dahin, wo ich hin will, sprich eine klassische Bequemlichkeitsfahrt. Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Während andere Anbieter, gibt es ja auch das stationäre Carsharing, Flinkster zum Beispiel, das sind die, wo man hinlaufen muss zu einer Station, sich ein Auto nimmt, fährt und das an der gleichen Station wieder zurückgibt, die werden doch deutlich positiver gesehen, weil die eben weniger Bequemlichkeitsfahrten fördern, sondern man die wirklich nur nimmt, wenn man ein Auto ganz zwingend braucht.
Mit Vollgas ins Verkehrschaos, so heißt eure Doku, die heute Abend im Ersten läuft. Und dafür habt ihr nicht nur Carsharing-Angebote unter die Lupe genommen, was noch?
Wir haben uns auch mit dem sogenannten Ridesharing beschäftigt. Das ist ein relativ neues Konzept in Deutschland. Das ist eine Art Sammeltaxi, also Kleinbusse in der Regel, die durch die Städte fahren. Das wird auch gerade schon ausprobiert. In Hannover zum Beispiel, auch in Berlin. Die kann man auch per App buchen. Dann fährt man und unterwegs sollen im besten Falle weitere Fahrgäste mitgenommen werden. Aber auch da sagen Experten, und das hat auch unser Selbstversuch so ein Stück weit ergeben, ist das Problem, auch da haben wir Bequemlichkeitsmobilität. Sprich, die Leute sagen, ja, ich laufe nicht unbedingt bis zur Haltestelle, sondern kann mir hier diesen Kleinbus bis vor die Tür buchen und fahre damit. Und dann sind eben nicht wie in Bus oder Bahn gleich ein paar hundert oder zumindest dutzende Leute in einem Fahrzeug unterwegs, sondern eben nur fünf oder sechs. Und auch das könnte den Verkehr eher verstärken. Das haben wir zum Beispiel auch, wir sind nach San Francisco geflogen, haben uns das da angeguckt, denn dort ist das schon Alltag. Uber bietet das da an als Service. Und da hat es nachweislich zu mehr Verkehr auf den Straßen geführt.
Also viele Angebote, mit denen die Industrie verspricht, was gegen den zunehmenden Verkehr und das Chaos in den Städten zu tun, taugen nichts nach eurer Recherche. Was wär's denn dann?
Also neue Angebote könnten durchaus taugen, man müsste sie nur besser regulieren, zum Beispiel in der Peripherie, im Umland, würden die durchaus Sinn machen als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr, wenn man eben von der U-Bahn-Endhaltestelle irgendwie nach Hause kommen muss und nicht unbedingt ein eigenes Auto haben will, wenn dort Carsharing oder Ridesharing verfügbar wäre. Dann würde das als Ergänzung zum Nahverkehr durchaus Sinn machen. Problem ist, da ist es natürlich für Anbieter, die Gewinn erwirtschaften wollen, nicht so attraktiv, weil da weniger Kunden unterwegs sind, die sind eher in der Innenstadt, da wo es verkehrspolitisch nicht so viel Sinn macht. Aber die Experten sagen, die Lösung ist eigentlich eher ganz klassisch, wie sie früher auch schon immer waren, nämlich der öffentliche Nahverkehr muss einfach viel konsequenter ausgebaut werden, da muss viel mehr Geld in die Hand genommen werden, mehr Linien, engere Taktung, denn nur wenn der Nahverkehr tatsächlich attraktiv ist, klingt ja logisch, dann verzichten Menschen auch auf ihr eigenes Auto.
Und was kann ich als Nutzer tun? Wie trage ich möglichst wenig zum Verkehrschaos bei?
Ganz klassisch, indem man versucht, weniger Auto zu fahren, zumindest im Innenstadtbereich, also Auto nur da, wo es tatsächlich unbedingt nötig ist, mehr den öffentlichen Nahverkehr benutzt, auch mehr das Fahrrad benutzt zum Beispiel oder läuft. Viele Distanzen kann man ja auch laufen. Also sich eher so ein bisschen auf die klassischen Mittel besinnen, als unbedingt immer nur auf das Neue.
Heiner Hoffmann in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fliegen, das hat sich der Mensch vom Tier abgeguckt, ne? Wir haben geschaut, wie die Vögel das machen und haben so lange rumprobiert, bis die richtigen Flügel mit Auftrieb und Aerodynamik uns nach oben getragen haben und haben uns gefreut, dass wir fliegen können. Im Waldtrapp-Trainingscamp am Bodensee, da läuft das aber so ein bisschen umgekehrt. Dort bringen Menschen den Vögeln das Fliegen bzw. die Navigation beim Fliegen bei, den Waldrappen. Das sind so schwarze Vögel mit rotem, langen Schnabeln aus der Familie der Ibisse. Sehen ein bisschen komisch aus, haben auch so einen krummen Schnabel. Und die gibt es in Europa nur noch in Zoos. Sie sollen aber wieder in der freien Wildbahn leben. Und dabei hilft Anne-Gabriela Schmalstieg. Sie ist Ziehmutter im Trainingscamp in Überlingen. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie machen Sie das denn? Wie wird den Jungvögeln das Fliegen beigebracht?
Das können sie von ganz alleine. Sie werden einfach, wenn sie 40 bis 45 Tage alt sind, selber flügge. Das heißt, sie trauen sich das erste Mal zu fliegen. Wir bringen ihnen bei, dass sie uns in einem Ultraleichtfluggerät hinterherfliegen sollen, damit wir ihnen die Zugroute bis nach Italien zeigen können. Einmal sitze ich da drin und meine Kollegin, wir sind die menschlichen Ziehmütter, die die Küken großgezogen haben, die kleinen Waldrappe, und wir trainieren jetzt mit ihnen.
Also das ist ja ein Teil des Fliegens, sozusagen die Navigation, damit sie auch dahin fliegen, wo sie hingehören. Wie funktioniert das dann? Also sie gehen in die Luft, die Vögel kommen hinterher und dann?
Genau, also wir haben sie darauf trainiert, dass sie wissen, dass wir im Ultraleichtfluggerät drin sitzen. Dann lassen wir sie aus der Voliere heraus, wir laufen zum Fluggerät hin, setzen uns rein, rufen die Vögel und jetzt mittlerweile fliegen sie uns wirklich hinterher, damit wir ihnen dann die Zugroute zeigen können.
Wie rufen sie die?
Wir rufen immer komm, komm, weil die komm, komm. Und das haben wir ihnen von Anfang an beigebracht, von dem Tag, an dem wir sie bekommen haben. Und das haben sie schon sehr verinnerlicht. Das heißt, darauf reagieren sie und sie kennen unsere Stimme in- und auswendig und dann fliegen sie uns hinterher.
Wieso Waldi?
Weil das die Kurzform von Waldrapp ist. Das sind ja Waldrappe und deswegen nennen wir sie Waldis.
Und wenn sie dann in der Luft sind, hören die Vögel sie dann trotzdem noch?
Sie hören uns auf jeden Fall. Das Fluggeräusch kennen sie, das haben wir ihnen von Anfang an beigebracht. Das sind sie gewöhnt, aber sie sind auch immer neben uns. Sie wollen neben uns fliegen. Sie wissen ganz genau, dass wir dort drin sitzen. Wir haben eine sehr starke Bindung zu ihnen. Sie sehen uns wirklich als ihre Eltern an und dadurch wollen sie auch neben uns fliegen und grüßen uns auch im Flug und ja, wir haben immer Augenkontakt mit ihnen.
Normalerweise würden sich ja die jungen Vögel ihr Verhalten, natürlich auch die Bewegung von erfahrenen, von älteren Vögeln abschauen. Funktioniert das mit menschlicher Hilfe genauso gut wie das Lernen von einem echten Vogel?
Also Waldrappe sind Zugvögel, die die Migrationsroute, diese Zuginformation im ersten Lebensjahr von ihren Eltern oder Artgenossen kennenlernen müssen. Und dadurch, dass es hier in Mitteleuropa keine Artgenossen mehr gab, die den Weg kannten, mussten wir ihnen das beibringen. Und jetzt haben wir schon mehreren Generationen diese Zuginformationen gegeben. Und mittlerweile sind auch schon die ersten Waldrappe wieder zurückgekommen, haben ihren eigenen Nachwuchs großgezogen und zeigen ihnen den Weg in den Süden.
Das heißt, ihre Aufgabe ist dann bald erledigt und die lernen wieder voneinander?
Also wir sind immer noch dabei, eine Gründerpopulation zu machen, also möglichst vielen Jungvögeln aus Zughaltungen diese Zuginformationen zu geben, damit wir im Endeffekt dann genug Waldrappe haben, damit der Waldrapp wieder in Europa heimisch werden kann.
Waldrappen lernen von den Menschen Navigation beim Fliegen, wo sie hin müssen. Ist das nicht schön? Schönes Projekt. Damit haben wir keine Fragen mehr heute.
Nee.
Das war die letzte Frage des Tages hier in Deutschlandfunk Nova im Update.
Aber wir kommen ja morgen wieder.
So ist es. Das war's von uns. Mein Name ist Ralf Günther.
Ich bin Rahel Klein.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.